Herzlich willkommen bei Care in Action, dem Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstoff-Hager.
Herzlich willkommen bei Care in Action. Heute zu Gast ist Professor Dr. Peter Heck vom Umweltcampus Birkenfeld und Direktor des Instituts für angewandtes Stoffstrommanagement. Professor Heck verbindet wissenschaftliche Forschung mit konkreten Lösungen für Klimaschutz und nachhaltige Entwicklung. Besonders bekannt ist derzeit sein Sahara-Renaissance-Projekt in Mauretanien, wo er mit lokalen Partnern an einem sehr visionären Ziel arbeitet, nämlich an der Begrünung der Sahara. Aber über all das werden wir nun gleich direkt miteinander sprechen. Aber zu Beginn, Herr Professor, bitte erklären Sie unseren Hörerinnen und Hörern, was ist das Institut für angewandte Stoffstrommanagement? Was genau macht das?
Ja, vielen Dank für die Frage. Ganz kurz, wir optimieren Systeme. Systeme sind von Stoffen durchflossen, Energie, Materialien, aber auch Geld. Und wenn man damit optimal umgeht, kann man sehr viel Abfälle einsparen, sehr viel Wertschöpfung machen und auch sehr viel Nachhaltigkeit generieren mit weniger Geld. Und das machen wir und das schon seit 25 Jahren mit großem Erfolg für Unternehmen, für Kommunen, aber auch für ganze Länder. Und das Prinzip wenden wir auch auf die Wüste an. Wir optimieren Potenziale.
Das heißt, das Stoffstrommanagement-Institut hat also direkt mit dem Renaissance-Afrika-Projekt zu tun und hilft Ihnen da dabei, nachhaltiger und auch umweltfreundlicher zu sein. Aber bevor wir da in medias res gehen, würde ich gern wissen, was war eigentlich der konkrete Auslöser für genau dieses Projekt, was ja wirklich ein sehr ambitioniertes und auch sehr visionäres Projekt ist.
Ja, das ist ein bisschen meine Frustration über den Klimaschutz, den wir bisher in Deutschland, auch in Europa machen, der aus meiner Sicht nicht ausreichend ist und auch ein bisschen an dem großen Ziel, nämlich die Erreichung des 1,5-Grades-Ziels vorbeigeht. Wir haben dort wirklich Probleme. Und zweiter Punkt ist, dass ich ja viel in Afrika unterwegs bin und auch sehe, dass in Afrika die Menschen an sich wirklich leiden und dass es auch das nicht wirklich besser wird. Und ich wollte Klimaschutz mit Partnerschaft in Afrika verbinden. Und das, ich bin jetzt 62 Jahre, nochmal mit einem richtig großen Projekt, also ein Projekt, wo auch wirklich einen Impact hat, der über meine Lebenszeit auch hinausgeht. Und wir kennen Afrika, wir haben in der Westmarokko schon mal, in der Westsahara schon mal gepflanzt und wissen, Bäume wachsen im Sand, wenn sie Wasser und Dünger haben. Und das extrapolieren wir jetzt quasi auf die Sahara in Mauretanien.
Sprechen wir noch ein bisschen über Ihre professionelle Frustration über den Klimaschutz. Also mir persönlich kommt vor, dass das jetzt gerade derzeit nicht nur in Deutschland, sondern auch bei vielen anderen Regierungen richtig von der Agenda runterrutscht, noch viel stärker als das vor 2-3 Jahren war. Täusche ich mich mit dieser Wahrnehmung?
Die Wahrnehmung ist richtig und natürlich arbeiten da Kräfte, die einfach den Klimaschutz leugnen. Das ist ganz schlimm und sehr dumm. Aber es gibt auch ein bisschen Substanz an der Kritik, weil wir sehr viel Geld ausgeben mit relativ wenig Erfolg. Und das führt zu Frustration bei Leuten, die das Geld eben geben müssen und auch bei Unternehmen, die eigentlich sehr stark im Umweltschutz und Klimaschutz engagiert sind, aber gewisse physikalische Ziele einfach in einem gewissen Zeitraum nicht erreichen können. Und dieser Frust ist gesellschaftlich sehr, sehr gefährlich, weil wir brauchen einen Konsens in der Gesellschaft, der über die 50% hinausgeht, dass wir viel Geld ganz neu platzieren, allokieren, damit diese Wende zu einer nachhaltigen Gesellschaft wirklich auch breit demokratisch getragen wird. Da müssen wir uns intelligent damit beschäftigen. Und wie gesagt, wir brauchen eben auch Geld für Afrika und das sollten keine Donations oder Spenden sein. Es soll eben Geld sein, was eben auch wirtschaftlich arbeitet, damit es auch dann noch funktioniert, wenn die Spender nicht mehr spenden. Mhm. Und deswegen will ich eben diese beiden Sachen verknüpfen. Und es geht ja auch, wir haben ja ein großes Feedback zu dem Projekt auch aus der privatwirtschaftlichen Szene, aber auch aus Mauretanien. Das heißt, ich glaube, das ist ein Ansatz, wie man Klimaschutz, wie wir sagen, wertschöpfender machen kann. Wertschöpfung ist der Grundtenor unserer Gesellschaft. Wir müssen immer Dinge mit Werten verbinden und am besten am Ende des Tages mehr Werte haben als vorher.
Und am besten soll sich ein Projekt auch selbst irgendwie finanzieren, weil dann ist es richtig nachhaltig. Das haben Sie ja vollkommen richtig angesprochen. Ja. Alles, was unmittelbar, und ich bin jetzt die Chefin einer großen Hilfsorganisation, alles, was unmittelbar nur aus Spendengeldern oder institutionellen Geldern finanziert wird und was keinen Mechanismus eingebaut hat, dass es sich selbst finanziert, ist natürlich die Nachhaltigkeit endlich. Das heißt, das ist wirklich ein sehr moderner Ansatz. Ich denke mir, es hat auch viel damit zu tun, um noch ganz am Anfang zu bleiben, dass vielleicht nicht sehr super kommuniziert wird über die Auswirkungen des Klimaschutzes, vielleicht schon, aber dass wir gar nicht so schlecht unterwegs sind. Wenn wir zum Beispiel anschauen, den Anteil an erneuerbaren Energien, der steigt ja in vielen europäischen Ländern wirklich auf sehr, sehr hohe Werte. Und da haben wir eigentlich auch schon ein ganz schönes Stück geschafft, oder? Also müssten wir nicht nur in Frustration versinken, sondern könnten auch sagen, okay, es ist schwer, wir müssen weiter investieren, aber es wird sich auszahlen. Vielleicht nicht heuer, vielleicht nicht nächstes Jahr, aber es wird sich in der nächsten Dekade in jedem Fall für uns und unsere Nachfahren auszahlen. Und es hat ja unmittelbar etwas mit unserer Nachbarschaft zu Afrika zu tun. Denn das ist ja auch Teil Ihres Projektes, dass es ein bisschen vom Migrationsdruck rausnehmen soll, der in der Sahelzone schon extrem ist, weil einfach die Lebensbedingungen, seien es die politischen, seien es die naturwissenschaftlichen, einfach nicht sehr lebenswert sind für viele Millionen Menschen.
Ist mit Sicherheit richtig und gut, dass wir in erneuerbare Energien investieren. Wir machen das auch. Ich mache es auch privat. Das ist notwendig und richtig. Aber Sie müssen immer sehen, wenn ich 100 Euro habe, was kriege ich für 100 Euro, wenn ich die in Deutschland in Klimaschutz investiere? Und was kriege ich dafür, wenn ich sie in Afrika investiere? Nicht spende und nicht ausgebe, investiere. Und ich bin der Meinung, dass wir hier ein bisschen splitten müssen. Also wir müssen weiter in Europa, in Deutschland intelligenten Klimaschutz machen. Wir müssen aber auch anfangen, intelligenten Klimaschutz mit Afrika zu machen, weil ich für 100 Euro in Afrika mehr Klimaschutz, mehr Migrationsverhinderung, positive Migrationsverhinderung bekommen, mehr Entwicklung, mehr Bildung und mehr Bekämpfung von Verwüstung. Das heißt, wir haben mehr Werte mit dem gleichen Geld. Und das ist für mich sehr wichtig, weil Geld ist etwas, was sich unendlich vermehren können. Und wir brauchen neben der guten Arbeit von Hilfsorganisationen, was Sie ja auch machen, brauchen wir die nächste Ebene der Investition in Afrika, weil mit Hilfe können wir Afrika nur über Wasser halten. Entwickeln müssen wir es mit der Wirtschaft. Und da ist der Klimaschutz, der ja Milliarden neu verteilt, ein sehr, sehr intelligentes Strukturmittel. Wir müssen es nur endlich mal auf die Straße bringen, also in den Sand, in dem Fall in Mauretanien, und den Menschen sehen, dass das Geld aus Europa ihnen Arbeit gibt, Bildung, Sicherheit, Nahrungsmittel und einfach Perspektive. Ne? Weil wenn Perspektive da ist, dann geht man nicht weg, weil man ja sein Land eigentlich gerne hat. Und es ist ja auch ein wunderschönes Land. Mhm. Insofern ist meine Hoffnung, dass wir 400.000 Arbeitsplätze schaffen können und damit 1,2 Millionen Menschen binden können mit sehr sinnvollen Aktivitäten vor Ort.
Der Auslöser für Mauretanien war, dass Sie schon früher dort gearbeitet haben oder hat Mauretanien Sie eingeladen? Ich frage das deshalb so, weil CARE ist wirklich in über 90 Ländern weltweit tätig. Aber in Mauretanien gerade nicht. Also ist das sehr spannend. Ja. Vielleicht können Sie uns ein bisschen erzählen über Mauretanien und warum Mauretanien für dieses Projekt ausgewählt wurde.
Die Frage ist sehr legitim und sehr gut. Ich war eigentlich auf die Westsahara fokussiert, weil wir dort auch schon gearbeitet haben. Aber mir war vor 4 Jahren, als das Projekt gedanklich entstanden ist, ziemlich schnell klar, dass die Westsahara politisch noch so umstritten ist, dass ich keine internationale Unterstützung bekommen würde dafür und die Risikoabwägung von Banken eben sehr negativ ausfallen würde. Und in der Situation hat mich ein Freund, der im Minenbereich arbeitet, schon lange auch in Mauretanien darauf hingewiesen, dass es eigentlich ein sehr schönes Land südlich von Marokko gibt, oder Westsahara, das keiner kennt. Also gesandwicht ist zwischen Senegal und Marokko. Und ich bin dann dorthin gefahren mit großen Bauchschmerzen, ob ich auch sicher bin und so, und kam dann dort an und wurde begrüßt von meinem jetzigen Geschäftspartner, einem Mauretanier, der in Deutschland studiert hat. Und er sagt, ja, ich weiß, du hast Angst und so, es wird zu viel erzählt über unser Land, aber glaub mir, wir sind für afrikanische Verhältnisse ein sehr sicheres Land. Und so ist es auch. Es ist ein schönes Land, die Leute sind gastfreundlich und man ist in der im Framework Afrika ist man dort sehr sicher unterwegs. Und ich habe es bisher nicht bereut, die letzten 3 Jahre, dass ich mich für Mauretanien entschieden habe. Der andere Grund, der mir aber klar wurde, ist, dass die Migration quasi, die wir haben, wenn wir sie verändern wollen, muss sie vor der Wüste stattfinden, wenn die Leute ihre Schlepper noch nicht bezahlt haben. Das heißt, ich muss sie dort motivieren, da zu bleiben, wenn sie quasi noch nicht durch die Wüste durchmigriert sind. Mit all diesem Leid, was sie dort erfahren. Also fange ich sie in Mauretanien ab, dort, wo sie im Moment ca. 10.000 Menschen in die Boote gehen, auf die Kanarischen Inseln zu fahren, und mache ihnen dort ein Angebot. Und wir sind auch genau dort, wo die Boote starten, ist unsere Projektfläche. Also ich versuche das ziemlich stark zu koordinieren, dass wir Menschen sagen, okay, bleib doch da, bilde dich weiter. Und wenn du migrieren willst, gehst du als Facharbeiter oder Facharbeiterin, dann hast du viel bessere Chancen. Weil das ist für alle Beteiligten eine bessere Situation. Und das war der zweite Grund, Mauretanien. Der dritte Grund ist, Mauretanien hat Land, ganz wenig Menschen und hat sehr gute Solar- und sehr gute Windbedingungen. Also die drei Faktoren. Ich kenne jemanden, der das Land für mich bonitiert hat. Ich habe eine Migrationsproblematik, die gelöst werden könnte, teilweise zumindest vor Ort. Und ich habe sehr gute naturräumliche Bedingungen, die auch eine günstige Pflanzung von Bäumen möglich machen. Die drei Aspekte sprechen für Mauretanien.
Das ist absolut nachvollziehbar. Bleiben wir einen Moment bei der Migrationsfrage. Das heißt, Renaissance Afrika will also definitiv den Menschen, die jetzt kurz davor sind, ins Boot zu steigen, um auf die Kanarischen Inseln oder irgendwo in die Europäische Union zu gelangen, ein Angebot machen. Sie haben gesagt, Mauretanien hat nicht viele Einwohner. Das heißt, die Arbeitsplätze, die in Renaissance Afrika entstehen sollen, sollen wirklich Menschen aus anderen afrikanischen Ländern, weil die sind ja schon migriert, wenn sie dann in Mauretanien ankommen. Das ist ja nur der letzte Schritt weg vom afrikanischen Kontinent. Davon abhalten, sich quasi in Mauretanien anzusiedeln. Ist dann Mauretanien sehr dafür?
Das ist auch wieder eine sehr gute und sehr legitime Frage. Der mauretanische Staat ist auch ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite wollen sie natürlich nicht unbedingt weiterhin von Migranten überschwemmt werden. Im Moment ist das wirklich ein Problem. Andererseits sind alle Bauarbeiter und Fischer sind eben keine Mauretanier in Mauretanien. Das sind eben Leute aus Burkina Faso und Senegal. Das heißt, auch die mauretanische Wirtschaft hat große Probleme ohne die Leute, die als Migranten in Mauretanien arbeiten. Es wird am Ende des Tages eine Mischung sein. Es wird also mauretanische Leute geben, die wahrscheinlich den Handel machen und die Finanzen und die Transport, Logistik. Das ist das klassische Geschäft, was eigentlich in Mauretanien von der lokalen Bevölkerung immer gemacht wurde. Und die Bauarbeiten, Handwerken und Landwirtschaft, das werden wahrscheinlich eher Leute sein, die vom südlichen Teil Mauretaniens kommen. Das sind dann Leute auch Beziehungen nach Senegal haben oder Burkina Faso. Genau kann ich es nicht sagen, aber wir werden wohl für alle Menschen, die Arbeit suchen und weg wollen, und werden wir ein Angebot machen. Und ich kann Ihnen sagen, wir brauchen die Leute ja auch. Also ich beschäftige ja nicht, weil sie beschäftigt werden sollen, damit sie nicht wandern. Ich beschäftige sie, weil ich sie brauche. Sie haben einen wirklichen Wert auf dem Arbeitsmarkt. Und ich denke, das wird die Menschen auch stolz machen. Sie werden gesucht. Ja? Und wir werden sie auch über den Mindestlohn bezahlen. Das ist auch ganz wichtig. Wir werden ihnen eine Wohnung anbieten und ein Stück Land mit einem Wasserdepotat, das sie auch selbst versorgen können. Weil die sozialen Aspekte sind uns sehr wichtig, auch unserem Investor sehr wichtig, sind aber auch wichtig, wenn wir die Zertifikate vermarkten wollen, die CO2-Zertifikate, weil das sind auch sehr soziale Zertifikate, dann, weil sie mit menschlichen Werten verbunden sind. Nicht nur Klimaschutz, sondern auch Menschenschutz.
Ja, das sollte im Idealfall sowieso Hand in Hand gehen, Klima und Menschenschutz. Und ich finde das einen wunderbaren Ansatz, denn eine wirtschaftliche Perspektive, das wissen wir, ist einer der besten Zufriedenheitsfaktoren auch für Menschen, in einer bestimmten Region zu bleiben. Und ich glaube, das ist auch die Stelle im Podcast, wo es Sinn macht zu sagen, dass entgegen dem, was unsere geschätzten Politikerinnen und Politiker uns oft erzählen, die größte Migration sowieso am afrikanischen Kontinent in erster Linie stattfindet. Das heißt, erst wenn ich dort nirgends Fuß fasse, dann setze ich mich in ein Boot, zahle einen wahnsinnig teuren Schlepper und riskiere mein Leben. Was die wenigsten Menschen wissen, eines der Länder, das Land, das die meisten Flüchtlinge derzeit in Afrika beherbergt, ist Uganda. Also selbst ein Land, das nicht sehr wirtschaftlich sehr erfolgreich ist. Das heißt, das, was uns oft so hingestellt wird, wir dürfen nicht überrannt werden, das findet so gar nicht statt, denn die meisten Menschen migrieren erstlinig in ihrer eigenen Region. Jetzt würde ich mich sehr freuen, Herr Professor Heck, ich meine, wir sind alles Laien, dass man die Sahara begrünt, ist ja fast schon ein alter Menschheitswunsch. Ich möchte das nicht schmälern, aber diese Idee hat es ja schon mal gegeben. Warum wird es diesmal klappen und wie genau funktioniert das? Was genau machen Sie da in Mauretanien?
Zunächst einmal, die Sahara war vor 9000 Jahren grün, die sowieso wegen der anderen Klimaverhältnissen, und da gibt es ja immer noch Reste von Bäumen, die als Wurzelstöcke in der Sahara im Sand stecken. Gibt es ja auch Menschen, die wiederbeleben können und wollen. Gibt es eigene Projekte dafür. Zweitens, die Sahara-Begrünungsprojekte, die es gibt, sind eigentlich eher Sahel-Begrünungsprojekte. Okay. Das sind also Orte, wo es schon noch immer noch regnet ab und zu, jetzt immer erratischer durch den Klimawandel. Aber wir sind wirklich mit unserem Projekt im hyperariden Bereich, also man kann davon ausgehen, dass so gut wie gar keine Niederschläge haben. Dafür nutzen wir Meerwasser. Wir entsalzen Meerwasser mit Sonne und Wind. Das ist technisch kein Problem. Das geht. Da muss ich auch keine Forschung für machen. Dann pumpen wir das Wasser quasi über große Leitungen in die Sahara. Unser Projektfläche ist eine große Düne, die ist 50 Kilometer breit und 400 Kilometer lang. Und dort wird es über ein intelligentes System, und ich bin ja gerade hier in Holland bei Bewässerungsspezialisten, wird es über ein intelligentes System quasi über Schwitzschläuche, die sind 40, 15 Meter tief vergraben im Boden, da haben wir keine Verdunstung. Diese Schwitzschläuche geben den Baumwurzeln genau so viel Wasser und Dünger, wie sie brauchen, und werden sie zum optimalen Wachstum motivieren. Und das ist alles Hightech, ist ein Nature-Tech-Projekt. Das heißt also, wir pflanzen nicht Bäume und tanzen um die Bäume und hoffen, dass es regnet. Nein, wir pflanzen Bäume und wir geben dem Baum definitiv das Wasser, was er braucht zum Wachsen. Er kriegt auch einen Betreuer. Alle 4 Hektar hat einen Menschen, der quasi für diese 4 Hektar zuständig ist, mit seiner Familie am besten. Wir haben Drohnenflüge, um das zu überwachen, und wir haben Satellitenüberwachung für dieses Baumwachstum. Das heißt, das alles ist ein sehr intelligentes Tech-Projekt, was aber letztendlich auf einer ganz banalen Tatsache beruht, nämlich dass ein Baum, der wächst, CO2 aus der Atmosphäre einfängt und in seiner Biomasse fest einlagert. Oberirdisch und nochmal 25% davon unterirdisch im Wurzelwerk.
Bleiben wir einen Moment bei diesen Schwitzschläuchen. Also was ich selber schon oft gesehen habe, ist diese Drip Irrigation. Das ist aber an der Oberfläche. Das sind quasi Wasserschläuche, die so kleine Löcher haben, die an der Oberfläche liegen. Und wo das dann ins Gemüse, in die ganzen Wurzeln einsickert, wo man auch wesentlich weniger Wasser verbraucht, als wenn man gießen würde, so wie man das ja auch viele Jahre lang versucht hat. Das heißt, der Schwitzschlauch, ist das so ähnlich, nur unterirdisch? Oder ist das schon viel mehr sophisticated?
Das ist noch mehr sophisticated, weil der Wasserbedarf nochmal optimiert wird. Die Wurzel zieht sich eigentlich mehr oder weniger das Wasser, was sie braucht, aus dem Schlauch. Und da wir nicht an der Oberfläche sind, haben wir keine Verdunstung. Sie haben in der Wüste, in der Sahara, starke Winde, hohe Temperaturen. Das heißt, sie verlieren, wenn sie an der Oberfläche bewässern, sehr viel Wasser einfach durch Verdunstung. Das können wir uns gar nicht leisten. Dabei vergraben wir die Schläuche. Ein Grund, der zweite Grund, warum wir sie vergraben, ist, wir wollen die Bäume motivieren, schnell Wurzeln zu bilden, weil auch Wurzelwachstum ist CO2, was nicht mehr in der Atmosphäre ist, sondern als Kohlenstoff im Boden. Das sind die beiden Gründe. Und wir diskutieren hier gerade mit holländischen Spezialisten, wie tief wir diese Schwitzschläuche legen, also wie schnell eine Baumwurzel es schafft, darunter zu kommen. Die Wüstenbäume sind ja hoch motiviert, sofort schnelle Wurzeln zu bilden, damit sie an den Aquifer kommen. Bei uns ist der Aquifer der Schwitzschlauch. Und das diskutieren wir gerade, weil das hat noch keiner in der Form so gemacht. Insofern ist das ein bisschen Try and Error. Aber wir sind uns ziemlich sicher, dass wir den richtigen Piloten bauen werden. Jetzt im Dezember, Januar soll das anfangen. 70 Hektar, wo wir einfach mal eine Gulliver-Welt machen für das, was nachher auf 100.000 Hektar und mehr passieren soll. Das üben wir jetzt ein bisschen und werden die Unklarheiten, die noch existieren, hoffentlich relativ schnell ausgemerzt haben.
Das heißt, Sie sind jetzt quasi in der Pilotierungsphase, dass Sie dann wirklich groß skalieren, weil 70 Hektar ist ja jetzt auch noch nicht, ist ja auch nicht ganz klein.
Wir haben jetzt 10 Millionen zugesagt von unserem ersten Investor, um diese Pilotphase zu machen mit einem kleinen Showroom oder einem kleinen Boardinghouse, Hotel, damit wir Leute auch hin einladen können, damit sie sich das anschauen können, verstehen können, auch Investoren und sich vorstellen können, wie das quasi 100 oder 1000 mal größer aussehen könnte, weil viele Leute können es einfach nicht vorstellen, dass die Wüste grün ist. Obwohl sie vielleicht mal in Dubai waren oder in Abu Dhabi und dort ist ja kein Baum, dort steht, ist ohne Bewässerung entstanden. Das heißt, überall liegen Schläuche. Das heißt, das waren die schon seit 40 Jahren und es funktioniert. Sehr ineffizient natürlich, aber im Prinzip funktioniert es. Und nichts anderes werden wir machen. Wir machen es nur effizient und wir machen es aus Klimaschutzgründen. Ja, das heißt, nicht aus Parklandschaftsgründen, aber weil wir Klimaschutz machen wollen und auch wirklich sehr stark optimiert. Es ist eine gemanagte Baumplantage, die wir möglichst biodivers machen, aber es ist, müsste ich betonen, kein Ökologieprojekt, wo wir nur auf Biodiversität gehen und alle anderen Sachen dem unterordnen. Wichtig ist hier, dass wir möglichst schnell, möglichst viel CO2 aus der Atmosphäre einfangen, weil ich finde, wir haben keine Zeit mehr, keine Zeit klein zu denken, keine Zeit rum zu experimentieren. Wir müssen schnell die Atmosphäre quasi von CO2 befreien. Und das macht man am besten mit Bäumen.
Bleiben wir einen Moment bei den Pflanzen. Was für Bäume werden denn da angepflanzt? Kennen wir die überhaupt? Können wir uns da was vorstellen drunter? Werden auch Nahrungsmittel angepflanzt oder ist das ja erst der nächste Schritt? Weil ich kann mir vorstellen, Nahrungsmittelproduktion ist auch eine große Frage in Mauretanien, oder?
Ja, wir haben also angefangen mit der Idee, dass wir einfach Bäume machen wollen, weil Bäume eben das Umfeld kühlen, aber auch viel Kohlenstoff einlagern. Und das sind dann Bäume, die jetzt in Mauretanien vorhanden sind. Das sind vor allen Dingen Bäume, die da hingehören, also Tamarisken, Kasuarinen, aber auch Akazien. Aber wir haben auch Prosopis, ist ein hoch umstrittener Baum, weil der als invasiver Baum gilt, wurde aber von der UN eingeführt nach Afrika als der Wunderbaum, der Retter der trockenen Gebiete in Afrika. Wenn Sie den managen, also einhegen, ist eigentlich kein Problem. Ob wir mit Eukalyptus arbeiten, weiß ich nicht. Die Mauretanier arbeiten mit Eukalyptus. Mhm. Es gibt ja einige kleine Farmen, die Eukalyptus als Schutzpflanzung benutzen. Wenn wir ihn nicht brauchen, wollen wir ihn nicht einsetzen, weil er einen so schlechten Ruf hat. Und wir haben dann gemerkt, als wir angefangen haben, diese Baumplantagen zu planen, dass die Leute uns gesagt haben, ja, aber wir haben eigentlich auch ein großes Importproblem, was Nahrungsmittel angeht. Wir importieren fast alles, was wir essen. Und vor allen Dingen auch Zwiebeln. Und dann haben wir mal aus Spaß eine Zwiebelrechnung gemacht. Das Projekt entwickelt sich permanent weiter. Ich sitze auch hier in Holland jetzt mit dem Zwiebelbauer Deutschlands, aus dem Niederrhein, der größte Zwiebelanbauer, Spezialist, jetzt in Rente, weiß über Zwiebeln alles. Und ich habe ihn gefragt, mach mir mal eine Kalkulation Zwiebeln in der Sahara mit unseren Wasserpreisen. Und hat er gemacht und sagt, du kannst mit Marktpreisen Nuakchot auf dem Hektar 3.000-4.000 Euro verdienen. Und die Zwiebeln immer noch zum guten Preis in Nuakchot verkaufen. Das heißt, Zwiebelanbau in Mauretanien für Mauretanien ist eigentlich ein Geschäft. Ich kann Nahrungsmittelsicherheit herstellen, indem ich ein Geschäft organisiere. Das ist für mich immer wichtig. Und dann nochmal mit den Zwiebeln und dann kann ich auch die ganzen anderen Sachen, die Leute als Grundnahrungsmittel haben, Kartoffeln, Karotten, aber auch Sorghum und alle Hirsearten und so. Und wir machen jetzt so einen Mix, der dann wachsen kann in der Sahara, wenn sie den Wind in den Griff kriegen. Und den Wind kriegen wir in den Griff durch die Baumpflanzung. Hinter den Bäumen wachsen Zwiebeln. Das machen die jetzt auch schon in ganz kleinen Patches irgendwo mit Grundwasser. Und wir wollen das dann so groß machen, dass Mauretanien quasi Selbstversorger, mindestens Selbstversorger sein wird. Und das ist fester Bestandteil unserer Planung jetzt, auch Bestandteil unseres Vertrages mit der mauretanischen Regierung, dass wir eben auch Nahrungsmittel produzieren für die lokalen Märkte. Ist ein Add-on. Hat sich so entwickelt, aber ich finde es ein sehr schönes Add-on, weil wir eben zeigen können, Klimaschutz kann eben auch Ernährungssicherheit da organisieren. Das ist ja so ein zusätzlicher Wert, der für die Menschen den Klimaschutz, der für sie ja sehr abstrakt ist, eben direkt greifbar macht. Ich habe meine eigene Sahara-Zwiebel und ich muss sie nicht aus Holland oder aus Deutschland importieren, was im Moment ja passiert.
Na, ich finde das also aus meiner Funktion heraus natürlich einen extrem essentiellen Beitrag zur mauretanischen Versorgung, weil ich habe keine Erfahrung in Mauretanien, aber ich habe ziemlich viel in anderen Sahelländern gearbeitet. Und weil Sie sagen, die Zwiebel, also das ist etwas, was man zum Beispiel in Nordmali ist, das Einzige, was noch angebaut wurde und was einigermaßen funktioniert hat, waren noch Zwiebeln. Also das ist tatsächlich ein Staple Food in Küchen, die sowas von einseitig sind, weil einfach in den Sahelländern am Rand kaum mehr etwas wächst, landwirtschaftliche Methoden sich kaum weiterentwickeln, weil das teilweise sehr konfliktive Gebiete sind, wo also dafür kaum Zeit ist. Und das Essen von Frischgemüse ist also wirklich etwas, was ein Riesenthema ist, weil das kaum zur Verfügung steht, weil das relativ wasserintensiv ist. Das heißt, die Versorgung eines Landes, das einen, wie Sie gesagt haben, ich habe mir den Fachausdruck jetzt nicht gemerkt, aber das richtig in der Sahara liegt, wir haben ja hier auch nicht lauter Experten und Expertinnen, die uns zuhören, sondern das nicht am Sahel, also am Rand der Sahara liegt, ist natürlich also aus meiner Sicht wirklich ein enorm wichtiger Beitrag auch für das bei Ihnen oder für das Engagement der Lokalbevölkerung, weil wir schon auch oft gesehen haben, das brauche ich Ihnen nicht erzählen, aber unseren Hörer und Hörerinnen, Holz ist in vielen Gegenden in Afrika eine der Hauptenergiequelle. Und es war mit den ganzen Aufforstungen, und ich bin jetzt auch nicht erst seit gestern in der Branche, sondern seit 30 Jahren, hat man gesehen, und deshalb hatten wir früher auch so viel Eukalyptus angepflanzt, weil das relativ schnell wächst und auch sehr schnell wieder abgeholzt wurde, eben zur Energiegewinnung. Das ist natürlich ein fataler Kreislauf, der in so einem Projekt nicht stattfinden soll. Das heißt, meine nächste Frage, die Lokalbevölkerung in der Region, was ist deren Hauptenergiequelle?
Wir haben auf den 2 Millionen Hektar, unsere Projektfläche haben wir 70.000 Menschen aufgeteilt in 7 Stämmen. Die sind sogar für mauretanische Verhältnisse nochmal unterprivilegiert, weil sie Nachfolger von ehemaligen Sklaven sind. Das ist auch alles Wissen, was ich erst nachträglich erhalten habe. Und sie haben sehr viele Gesundheitsprobleme, weil der permanent starke Wüstenwind mit dem hohen Sandgehalt und keine Schutzräume, Schutzfunktion ist für die Menschen eine Riesenbelastung. Sodass also die Regionalregierung aus dieser Region uns ganz klar gesagt hat, sie hätten ganz gerne Gesundheitsfürsorge ein bisschen was, damit sie quasi den Menschen so Basisgesundheit geben können. Das heißt, das müssen wir zur Verfügung stellen, ist aber auch kein Problem. Sie wollen natürlich Jobs und Ausbildung und sie wollen Essen. Im Moment arbeiten die Leute eigentlich nur zur Selbstversorgung. Das heißt, sie sind unterwegs und versuchen sich am Leben zu erhalten. Es gibt keine Arbeit auf diesen Flächen. Landwirtschaft ist nicht möglich, weil es so gut wie kein Wasser gibt. Es gibt Benitschab, das ist ein Ort, da gibt es fossiles Wasser. Dem Ort geht es auch relativ gut. Die verkaufen auch Trinkwasser, machen es Flaschen ab. Ist ein Ort, der relativ gesund ist. Aber wenn sie weiter reingehen, auch weiter in die Sahara, also nach Landesinneren, wird es noch heißer. Und dann ist das Leben einfach eher so eine Subsistenz. Und die Menschen erhoffen natürlich von Bäumen, von Grün, erhoffen sich Tierhaltung, erhoffen sich Gemüse, Proteinquellen, die dann dazu führen, dass sie im Prinzip eine gesundere Diät haben und eine Beschäftigung. Und dazu vielleicht noch einen Satz, wenn Sie mit Biomasse arbeiten, weil ich werde ja oft gefragt, warum ich nicht einfach so große Ventilatoren aufstelle und CO2 aus der Luft einfange, irgendwo in Island oder in Kanada, wo Energie billig ist, sage ich, weil das den Menschen nichts bringt. Na, wenn ich einen Baum pflanze, der auch noch vielleicht eiweißhaltige Schoten hat, da kann ich die beernten lassen, da kann ich die mahlen, kann sie zu Hühnerfutter verarbeiten und das alles sind Tätigkeiten, wofür man Menschen braucht. Den Menschen können sich eigene Supply Chains aufbauen aufgrund dieses Klimaprojektes. Die können sich quasi landwirtschaftlich, basislandwirtschaftlich, aber auch verarbeitend betätigen. Wir werden Jatropha machen, Jatropha kennen Sie auch. Ich kenne alle Argumente gegen Jatropha, aber auch alle für. Ja, wir haben es so geplant, dass es funktionieren wird mit neuen Sorten, die am Markt sind. Dann werden wir Nüsse ernten müssen. Die können Sie im Moment eigentlich nur händisch ernten und die Nüsse müssen dann gemahlen werden. Und das Öl muss verarbeitet werden und der Pressrückstand, das Eiweiß muss und kann verarbeitet werden. Das alles sind Arbeiten, die in einer Kooperative passieren können, die Menschen vor Ort machen können und sollen. Also wir brauchen die sogar, sodass ich davon ausgehe, dass die 70.000 Menschen, wenn die wollen, werden die wahrscheinlich in Zukunft arbeiten können und dafür auch bezahlt werden. Und das ist für die Regionalparlamenten eine sehr schöne Perspektive. Und ich hoffe, und auch eine Ausbildung. Das heißt, sie können die Leute, das sind Pumpen, die müssen betrieben werden. Es muss ein bisschen ein Baumanagement passieren. Die Leute brauchen eine so Förster, Basislandwirt. Also darf man sich nicht so groß vorstellen. Aber die müssen halt im Prinzip wissen, wann ein Baum gesund ist, was er abschneiden soll oder nicht abschneiden soll, oder wann eine Pumpe gewartet werden muss, wen er rufen muss oder was er selber machen kann. Das sind alles, wir legen ja ein komplett neues System in die Wüste. Und das System ist kein Selbstläufer. Das heißt, die Menschen müssen mit dem System leben und arbeiten lernen. Und das ist eine Anforderung, die ich aber positiv definiere, weil wir Menschen schulen können. Und mit der Schulung haben sie ja auch Arbeit. Weil wir schulen ja im Moment Menschen in Afrika, die nie Arbeit haben. Das heißt, die Motivation, geschult zu werden, ist nur da, solange die Schulung ihnen Essen gibt. Danach ist nichts mehr. Und deswegen wir schulen und sagen, wenn du in der Schulung funktionierst, kriegst du nachher da einen Job. Wir brauchen dich. Du bist schon an deinem Job geschult am besten, ne? Da sagen mir meine Mauretanier, ich soll mir keine Gedanken machen, wenn so ein Incentive da ist, dann wären die Menschen auch dazu bewegen, dahin zu gehen und im System quasi auch eine wichtige Rolle zu spielen. Ne? Sie sehen wieder, ich will den Menschen nicht einfach nur Bildung geben, weil ich ihnen helfen will. Ich mache das, weil ich sie brauche. Wir sind Partner. Ich habe ein Interesse an den Menschen und sie haben Interesse an mir. Das heißt, diese Helferei ist etwas, was eben immer schwierig ist, weil der Mensch, wenn ich ihm helfe, ich setze ihn ja automatisch unter mich. Will ich gar nicht. Er hat ein Potenzial, er hat Land, na, er wird gebraucht, also ist er equal. Na? Und ich gebe Geld und Kapital und er gibt seine Arbeitszeit, seine Lebenszeit und seine Motivation. Und zusammen haben wir ein Produkt. Und ich hoffe, dass ich habe es in den Vorgesprächen mit den Mauretaniern klar gemacht und es wurde auch verstanden. Sonst würde ich auch keine 2 Millionen Hektar Land bekommen. Ich gebe ja kein Geld dafür aus. Ich meine, ich bin auch kein großer Konzern. Das heißt, die Mauretanier glauben an die Idee. Und ich hoffe, dass ich einen Großteil davon noch wirklich so umsetzen kann.
Also ich folge Ihnen wirklich weitestgehend, aber natürlich muss ich jetzt was zur Helferei sagen, das ist auch klar. Also CARE ist einer der großen globalen, höchst professionellen Hilfsorganisationen. Und die Helferei, unter Anführungszeichen, ist vor allem in der Katastrophenhilfe natürlich ein Thema. Da braucht man nicht viel anderes tun. Da geht es wirklich um das Überleben. Brauchen circa 300 Millionen Menschen weltweit. Aber es gibt natürlich auch längerfristige Projekte, die im Idealfall, und es gibt solche Fälle, aber es sind nicht alle solche Fälle, natürlich nicht nur ausbilden, dass man heute Ausbildung macht, sondern dass die Menschen dann sehr wohl ein Einkommen daraus generieren. Es ist zugegebenermaßen ideal, wenn ein ökonomischer Antrieb dahinter steht. Das ist überhaupt keine Frage. Und Sie kennen das wahrscheinlich so wie ich, dass die großen Organisationen seit Jahren und jetzt auch gerade zu 80 Jahre Vereinte Nationen immer stärker dazu aufgefordert werden, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, was teilweise passiert, teilweise aber auch nicht. Also ich wünsche Ihnen wirklich für Ihr Projekt das Allerbeste, wenn das funktioniert, wäre, dass es ein historisch beispielgebendes Projekt, wo wirklich viel daran weitergearbeitet werden kann und das kann auch wirklich wunderbar skaliert werden. Was uns natürlich jetzt auch schon interessiert ist, Sie haben es schon gesagt, Sie haben einen Investor, der den Piloten finanziert. Wir reden von circa 10 Millionen Euro. Ich kann es ein bisschen in Perspektive setzen. Aus der Sicht von CARE Österreich wäre das schon ein großes EU-Projekt. Solche Beträge verarbeiten wir in der Regel in der Katastrophenhilfe. Nachhaltige Entwicklungsprojekte sind im Durchschnitt in Europa 3 bis 5, manche auch größer, aber das sind dann schon große Projekte. Das heißt, der Pilot, den der Professor Heck macht, wäre also für ein europäisches CARE schon ein ganz schön großes Projekt. Und ich nehme an, da ist ein ökonomisch getriebener Geldgeber dahinter und ist die EU da gar nicht beteiligt an so einem spannenden Projekt?
Nein, also zunächst einmal, ich will Ihre Arbeit gar nicht irgendwie kritisieren, schlecht machen. Jeder hat seine Rolle. Aber Sie haben es auch schon gesagt, Ihre finanziellen Möglichkeiten sind so limitiert, dass Sie automatisch quasi irgendwann aussteigen müssen. Weil mein Pilot fängt bei 10 Millionen an, also 4 Millionen ist ein Teil davon. Wir sind ja schon bei 10. Das wird halt immer komplexer, wenn die Zwiebeln dazukommen und eben noch ein Ausbildungszentrum. Das aber auch nur Trinkgeld. Auch für die Investoren ist das Trinkgeld die erste Phase, wo sie jetzt Geld verdienen, sind das schon 200 Millionen. Die sind eigentlich auch schon mit Investoren im Gespräch über die 200 Millionen. Das sind Investoren. Das heißt, sie erwarten, dass das Geld, was sie da reingeben, irgendwann sich wieder zurückbewegt in die Kassen des Investors mit einem gewissen Renditeanspruch. Und das funktioniert auch, wenn man es geschickt macht und die Wertschöpfung funktioniert. Ich habe mich am Anfang ja auch mit unserer Entwicklungshilfe beschäftigt. Die haben gleich abgewogen, sagen, ja, die Dimensionen haben sie gar nichts dran. Und dann sind auch die Auflagen so gigantisch hoch. Ich habe ja so viel Paperwork, bis ich mal einen Hammer in die Hand nehmen darf, dass ich gesagt habe, dafür habe ich eigentlich keine Zeit. Ich bin 62. Ich will anfangen und nicht jahrelang mit irgendwelchen Leuten über Compliance-Themen diskutieren. Compliance ist wichtig, aber ich finde, wir stellen die Compliance vor der Hilfe für die Menschen oder der Kooperation mit den Menschen. Das heißt, das wollte ich gar nicht mehr und ich hätte auch weder von der EU noch von der Deutschen Entwicklungshilfe, Kollegen in Österreich haben mich gar nicht gefragt, ehrlich gesagt, keine Erwartung gehabt, dass sie mich dabei unterstützen. Außer in Bildungs- und Weiterbildungsgeschichten, weil dort gibt es sehr viel Know-how und Erfahrung der Entwicklungshilfeorganisationen und eine Vernetzung meines Bedarfs an Menschen und der Qualifizierung von Menschen mit den vorhandenen guten Wissen, wie man Menschen ausbildet, das ist mit Sicherheit sehr sinnvoll. Und dafür arbeite ich auch mit der GIZ in Mauretanien zusammen. Wir haben eine Kooperation, die haben ein Budget, um auszubilden und noch keine Projekte. Ich habe ein Projekt und kein Budget zum Ausbilden, weil das ist das, was der Investor immer so ein bisschen sagt, noch mal mehr Geld, wo kein direkter Return da ist. Ne? Das ist die Diskussion, die ich mit dem Investor natürlich habe. Da kann man sehr schön zusammenarbeiten. Die Ausbildung wird gemacht. Die Menschen gehen nach der Ausbildung in eine Funktion mit Gehalt. Und dann denke ich, ist diese Hilfe in Anführungszeichen immer auch wirklich eine Hilfe zu einer dauerhaften Lösung. Und da arbeiten wir zusammen. Aber die Dimension, in der wir arbeiten, ich sage das gleich, weil Sie werden es vielleicht auch noch gleich sagen oder die Zuhörer werden sich fragen, was kostet der ganze Spaß? Der erste industrielle Plot mit 100.000 Hektar ist halt sehr, sehr CapEx-lastig. Das heißt, wir müssen große Entsalzungsanlagen bauen und Bewässerungssysteme, da sind wir bei 7 Milliarden Euro. Ja. Das können Sie sich aber anschauen, was Sie in der langen, guten Arbeitszeit von Care an Geld insgesamt hatten. Ich denke, eine Milliarde wird da vielleicht auf jeden Fall schon mal reichen, ne? Wenn das so viel wäre, oder?
Naja, also der Gesamtumsatz von Care war bis vor dem Niedergang von USAID so um 1,3, 1,4 Milliarden pro Jahr.
Genau,
und es gibt 80 Jahre, es war nicht von Anfang an viel, aber da kommt schon eine erkleckliche Summe zusammen.
Ja, eine Milliarde pro Jahr ist natürlich auch schön, ist eine große Organisation. Wir werden für eins von 20 Teilprojekten 7 Milliarden brauchen. Das Geld, und das ist jetzt, das habe ich eben auch gelernt durch die 3 Jahre jetzt, wenn Sie einen Business Case haben, ist es sogar besser, wenn Sie viel Geld haben wollen, als wenn Sie wenig Geld haben wollen. Weil die Leute sagen, der Aufwand für 10 Millionen ist der gleiche wie für 1 Milliarde von der Organisation her. Sie müssen nur den Business Case haben. Sie müssen sagen, was mache ich dort? Na, und was habe ich an Marktprodukten, die ich verkaufen kann? Und bei Sareb ist es halt, ich verkaufe ein sehr, sehr nachhaltiges Klimazertifikat. Ne? Das sehr, mit sehr vielen Menschenentwicklung verbunden ist, das keine Umwelt zerstört, was wirklich messbar vorhanden ist und was sehr viele Märkte bedienen kann, also auch in Risikostreuung hat. Und das Produkt ist am Markt verkaufbar. Wir reden ja auch mit CO2-Händlern. Und ich habe auch Biomassen, die ich verkaufe. Ob das für das Pflanzenöl aus Jatropha ist, ob es Nahrungsmittel sind wie Zwiebel. Das heißt, viele Dinge, die ich verkaufen kann, aber es sind keine blödsinnige Sachen, ja, Konsumgüter, das sind einfach Dinge, die Menschen brauchen. Ja, und das ist etwas, was mir auch sehr wichtig ist. Und wenn ich das alles zusammenfasse und machen Geschäft und Geschäftsplan mache, und wir haben ja viele gemacht, dann kommen Sie zum Punkt, ja, die Begründung der Wüste kann ein nachhaltiges, sogenanntes Green Business sein, wenn das Management gut funktioniert und wir es schaffen, die Menschen eben als Arbeitskräfte in diese Prozesse gut einzubinden. Und das sieht im Moment gut aus. Wie gesagt, wir fangen an im Dezember, Januar mit den ersten Bauarbeiten und reden aber schon die zweite Phase, die 200 Millionen Euro mit dem anderen Investor, sodass wir quasi davon ausgehen, dass wir in 30 Monaten auch 2000 Hektar bewässern schon und dann läuft parallel die Planung der nächsten 100.000 Hektar. Es kann auch gar nicht anders sein, weil wir können das nicht hintereinander planen, wir müssen es parallel planen, sonst erlebe ich die Umsetzung nicht mehr im großen Umfang. Und das ist schon mein Interesse, dass ich die ersten 100.000 Hektar noch wachsen lassen.
Das heißt, was ist der Zeitrahmen dafür?
Spätestens in 6 Jahren wollen wir die ersten 100.000 Hektar pflanzen. Und von diesen 100.000 Hektar brauchen wir 20 Mal, da haben wir 2 Millionen Hektar. Das heißt, danach oder parallel dazu werden die anderen 100.000 Hektar Plots entwickelt. Dazu muss der aufmerksame Hörer oder die Hörerin wird jetzt sagen, ja, wenn ich mir das vorstelle, das wird ja immer komplizierter, weil ich in die Wüste reingehe, das ist richtig. Genau. Sie müssen diese Leitungen bauen, die Leitungen sind auf der Investition, die brauchen auch Zeit, das Material, was sie dafür brauchen, das kann sich einfach so am Markt kaufen. Das heißt, dafür brauchen sie 6 Jahre, um diese Kapazitäten zu entwickeln. Der Markt muss sie ernst nehmen, ihnen dann auch wirklich Angebote machen, ja, weil sie sind jetzt da, die Idee ist gut, sie finden die gut, ich finde die gut, die Zuhörer finden die gut, aber bis ein Pipeline-Produzent sich darauf einlässt, will ja noch ein bisschen mehr Fleisch an die Knochen sehen und dann geht er hin und baut in Mauretanien eine Anlage, um Plastikwasserrohre zu bauen, weil die dorthin zu fahren ist totaler Quatsch. Er wird sie vor Ort bauen. Da verhandeln wir auch mit Firmen konkret. Die sehen das Marktpotenzial, aber die warten, bis der Pilot startet, um zu sehen, dass es nicht nur heiße Luft ist, über die wir hier reden. Und dann haben die kein Problem damit mit großer Produktion. Dann sehen sie den Markt. Das sind aber keine deutschen Firmen, ist eine österreichische Firma witzigerweise und 2 türkische Firmen, mit denen wir hier verhandeln, um diese Rohre vor Ort zu produzieren.
Also das ist alles höchst spannend und ich kann mir vorstellen, Sie brauchen mehr als einen langen Atem, dass Sie das, es ist ein sehr komplexes Projekt. 2 Sachen würde ich gerne wissen. Das eine, wie groß ist Ihr Kernteam an Experten, die daran arbeiten?
8 Leute.
Experten wie Sie? 8 Leute. Also das sieht man, das ist eine Mammutaufgabe, das zu stemmen. Das Zweite ist, es wird ja nämlich auch noch Skeptiker geben, wie immer auf der Welt. Was sagen Sie jemand, der sagt, naja, das klingt alles gut, aber das kann ich mir echt schwer vorstellen, dass das funktioniert?
Ich sage, ich bin total dankbar für seine Kritik, weil seine Kritik motiviert mich, nochmal nachzudenken und besser zu werden. Also jeder, der Kritik hat, viele Ingenieure, auch pensionierte Ingenieure, sagen, hey, haben Sie über die Entsalzung nachgedacht, die Versalzung der Böden, auch mit entsalzenem Wasser haben Sie noch Salz, haben Sie über nachgedacht, über die Heuschreckenproblematik, haben Sie über nachgedacht, ob Sie Wind- und Sandstürme in den Griff bekommen können, haben Sie über nachgedacht, dass ein Mauretaner vielleicht keine 8 Stunden am Tag arbeitet, sondern nur 6 Stunden. Dann alles super, super Hinweise. Ich nehme das gar niemanden übel.
Ja.
Die Leute, die sagen, ich sollte besser meinen Klimaschutz in Deutschland machen, die Afrikaner in Ruhe lassen, solche Mails beantworte ich natürlich nicht. Aber alle anderen, die qualifiziert kritisch sind, auch an Appell an ihre Hörerinnen, nehme ich gerne auf, weil ich weiß viel, aber nicht alles. Und mein Team weiß viel und nicht alles. Und jeder, der eine Idee hat, gerne oder eine Anregung, wir nehmen das auf, verarbeiten das und es kann das Projekt nur besser machen. Also und insofern bin ich da überhaupt gar nicht traurig drüber. Und dafür mache ich auch solche Podcasts, damit die Leute anfangen, über diese Vision nachzudenken und sie für sich einfach mal verdauen und sagen, ja, ich habe auch noch eine Baumart. Ich bin zum Beispiel, nur ein kleines Mal so ein Beispiel zu nennen, wir werden Kiribäume pflanzen. Kiribäume, das ist die Paulownia, der Blauglockenbaum, der schnellst wachsende Baum der Welt. Den machen wir jetzt nicht aus Klimaschutz, sondern den machen wir, weil das ein sehr, sehr gutes Bauholz ist. Und wenn Sie mal sehen, dass in Afrika, wenn Entwicklung stattfindet, die Leute in Betongebäude gesetzt werden oder Betonhütten gebaut. Das ist klimatechnisch ein GAU. Es ist vom Wohngefühl her ein GAU. Hm. Die Leute wollen aber auch nicht in Lehmhütten, weil Lehm, das kann man zwar sehr schön intelligent machen, aber sie assoziieren mit Lehm Armut.
Ja,
also was machen wir? Wir werden ein Holzbausystem entwickeln. Das, also Kiribäume, da gibt es eine Firma, die hat ein wunderbares Holzbausystem. Und das können die Leute sich vor Ort selbst zusammenstecken bis zu 2, 3 Stockwerken. Und wir werden den Kiribaum vor Ort anbauen. Wir werden das in den lokalen Markt bringen, aber auch in den internationalen Markt. Und zwar in großen Mengen. Das heißt, ich kann eben einen Baustoff anbieten, der kommt aus Afrika. Der ist klimafreundlich, der ist hitzebeständig, der ist einfach zu handhaben. Und das sind so Dinge, die mir einer immer zugerufen hat. Warum machst du nicht mal Kiribäume? Ich habe nie drüber nachgedacht. Und jetzt habe ich einen Partner, eine Firma aus Deutschland, die macht das, ist auch der Weltmarktführer. Die machen professionell Kiri-Baumanbau. Das ist ein Add-on. Na, da brauchen sie auch viele Arbeitskräfte dafür. Und wir machen einen Klimaschutz, indem wir Beton verdrängen wollen. Das ist ja auch ganz wichtig.
Absolut.
Also so Sachen, das macht das Projekt so wunderschön. Wenn Sie da mal eine Frustphase haben, kommt ein anderer und sagt, ich habe da eine Idee. Und Frustphasen haben wir viele. Also ich meine, ich will das gar nicht leugnen. So ein Projekt, da gehen Sie mit ins Bett und haben nachts, denken Sie, oh Gott, wenn jetzt der Investor abspringt oder nicht das macht, was Sie wollen, oder wenn die Bewässerung nicht funktioniert, was macht man denn dann? Na, Sie haben permanent Zweifel an sich selbst und brauchen eben das Team, um die Zweifel, wenn es wieder hell ist, durchzurechnen und sagen, eigentlich gibt es nicht wirklich ein Problem. Es gibt einfach immer nur Managementfehler. Ne? Und nee, aber insofern gerne Kritik, gerne Anregungen. Wir sind da auch hart im Nehmen. Das ist, muss man auch sein.
Das muss man absolut sein. Ja. Auch in unserem Bereich. Und die vielen Gegenstimmen sollten einen aber auch nicht abhalten, etwas zu tun, weil sonst braucht man mit gar nichts anfangen, weil egal was man tut, es gibt immer viele gute andere Ideen und extrem viele Gegenstimmen und Gegenwind. Wir haben jetzt wirklich viel Interessantes von Ihnen gehört. Ich möchte zum Abschluss, ein bisschen ist es schon sehr rübergekommen, aber vielleicht als Abschluss, was treibt Sie jetzt ganz persönlich an?
Ich sage es Ihnen ganz ehrlich, ich unterrichte ja viele junge Menschen, Studierende, die kommen zu mir und ich muss Ihnen eigentlich, wenn ich ehrlich bin als Wissenschaftler, sagen, meine Generation hat es nicht geschafft, das Klimaproblem zu lösen. Wir haben es eigentlich noch verstärkt. Wir haben zwar viel gemacht, auch in Deutschland viel, aber wir haben keine Lösung. Die Zahlen sind nicht gut. Die Ökosysteme leiden und werden auch nicht besser. Der tropische Regenwald kriegt immer mehr überhaupt Gleichgewichtsprobleme. Die Ökosysteme sehen nicht gut aus. Das heißt, wo ist denn für die jungen Menschen die Motivation, außer nur zu protestieren, auf die Straße zu kleben und Protest zu machen, aber auch keine Lösungen vorzuschlagen? Das heißt, wir rennen in eine Situation, wo Generationen gegeneinander kämpfen, ohne wirklich an Lösungen zu arbeiten. Und deswegen, also ich mache mal einen Vorschlag, gegen den keiner was haben kann, die Wüste zu begrünen. Und wenn ich da keine Menschen verdrängen muss dafür, sondern Menschen einladen kann, mitzumachen. Und wenn das mit Geld passiert, was ich nicht die Steuerzahler wegnehme, also Geld von meinem Staat, sondern das nehme ich zum Kapitalmarkt. Und wenn ich keine Umwelt dabei zerstöre oder verdränge, dann ist das etwas, wo wir uns alle versammeln können und sagen, okay, lasst uns an der Vision arbeiten. Junge Menschen können auch hingehen und mit uns pflanzen, mit den Leuten vor Ort pflanzen. Da habt ihr einen sehr konstruktiven Beitrag zum Klimaschutz gemacht. Und damit den Leuten Motivation geben. Soll ich einfach mal sagen, ich bin jetzt euer Lehrer, ich kann euch die Zahlen runterbeten. Aber das ist so etwas, wo ich mich selbst engagiere und ihr könnt gerne mitmachen, mitdenken. Ich mache auch Studienarbeiten dazu und sagte, macht euch Gedanken. Ja, ist das nicht etwas, wo wir vielleicht auch was machen könnten? Das ist eine Motivation, weil mich selbst quasi aus dieser Frustphase raus befreien. Ich denke, für die nächste Generation muss ja auch noch eine Option da sein mit einem 1,5-Grad-Ziel oder 2-Grad-Ziel. Und dann zweitens, wir sind ja sehr stark auch Ökonomie getrieben. Mein Institut ist ja letztendlich ein Betriebswirtschaftsinstitut mit stark ökologischen Tendenzen. Ich sehe eben auch, dass wir Wirtschaftsimpulse brauchen. Wir brauchen für die Unternehmen eben auch einen Anreiz. Und wenn ich insgesamt 120, 130 Milliarden Euro in der Sahara investiere, ist natürlich auch Markt da für Unternehmen, die Schläuche liefern, Pumpen liefern, Solaranlagen liefern, Maschinen, Pressen, Quetschen, Zentrifugen, all das, ne, und die das mit Afrika zusammen dann auch betreiben können. Das heißt, entsteht ein neuer Markt, ein grüner Markt, ein Markt, wo man sich auch nicht viel schämen muss. Und das ist auch für mich wichtig. Ja, also diese positive Stimmung für den Klimaschutz. Ne? Und das ist mir, gibt mir sehr viel Mut, ja, jetzt auch über meine Rente hinaus mich damit zu beschäftigen. Und last but not least, ich habe schon mal gesagt, wenn Sie in Afrika sind, sind ja auch viele in Afrika, die Leute arbeiten ja alle unheimlich viel, einfach nur um zu überleben. Und ich finde es immer sehr schade, dass diese unheimliche Arbeitsleistung nicht wirklich in eine Wertschöpfung übergeht, dass die Leute arbeiten und abends gehen ins Bett, am nächsten Tag fangen sie wieder an. Es ist nur Überlebenskampf. Und wenn man da mal jetzt ein bisschen Kapital reingibt, Ideen, Bildung, dann arbeiten die und schaffen sich einfach mal einen Grundstock, ne? wie wir das in Europa ja auch gemacht haben, wo man auch mal dann wirklich mal krank werden kann oder auch mal Phasen haben kann, wo es nicht so gut läuft, aber man fällt nicht direkt in totale Armut zurück. Und Sareb soll auch dazu dienen, dass die Leute mal etwas Eigenes erwerben, Eigentum an was haben, nicht nur kurz besitzen, sondern Eigentum haben, was sich auch mal über Durststrecken hinausträgt. Und in Gesprächen mit meinen Montagepartnern ist das eben auch für die eine große Motivation, das Land wirtschaftlich langsam aus dieser Kurzfristperspektive, was Aktivitäten angeht, in eine solide ökonomische Situation zu verwandeln. Ne? Also Geld anzusammeln, Geld zu sparen, Ressourcen anzusparen, ne? Was ja eine gute Wirtschaft unbedingt braucht.
Absolut. Und dafür braucht man aber auch eine afrikanische Regierung, die das Projekt unterstützt und mitträgt, weil sonst stoßen unsere beiden Institutionen sehr schnell an ihre Grenzen, wenn die jeweilige Regierung da nicht ordentlich mitspielt. Herr Professor Heck, Sie waren ein spannender Podcast-Gast. Ich danke Ihnen für Ihre wirklich wertvollen Einblicke in das Projekt Sareb Renaissance Afrika. Wir werden das mit großem Interesse verfolgen. Ich wünsche Ihnen alles erdenklich Gute. Und wir gehen aus diesem Podcast mit dem Aufruf, nicht nur zu protestieren, sondern ins Tun und Handeln zu kommen und auch durchaus positiv in die Zukunft zu blicken und sich positiv zu engagieren für Klimaschutz und Menschenschutz. Das ist das, was unsere Institutionen absolut verbindet. Unseren Hörern und Hörerinnen vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich schon auf den Podcast nächste Woche. Bewerten Sie uns, empfehlen Sie uns weiter. Ja, bis bald bei Care in Action.
Auf Wiederhören. Ciao, ciao.
Danke fürs Zuhören. Das war Care in Action, der Podcast von Care Österreich mit Andrea Barstorff-Hager. Für nähere Informationen zu Care und unseren Projekten gehen Sie auf www.care.at. Dort erfahren Sie auch, wie Sie unsere Arbeit unterstützen können. Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung von CC Real. Vielen Dank für das Engagement, das diese Gesprächsreihe ermöglicht. Bis zum nächsten Mal.